Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, ich freue mich, dass wir eine spannende Woche miteinander erleben konnten, soweit wir das wahrnehmen konnten, zum Thema Vergebung. Wir hatten, das ist einzigartig hier in Österreich, diese Ausstellung hier zu Gast vom Forgiveness Project, erstmal in Österreich und auch nur hier. Sie reist dann wieder zurück nach Deutschland, die Wanderausstellung, und es gibt spannende Porträts von Menschen, die sie Vergebung erfahren haben, gewähren oder auch nicht vergeben können. Nicht jede Geschichte hat ein Happy End. Und eigentlich müsste man noch einen großen, menschenhohen Spiegel daneben stellen und uns mal darin sehen und so unsere Geschichte der Vergebung da vielleicht einordnen. Das ist vielleicht was zu Hause, wenn wir in den Spiegel schauen, wie wäre unsere Geschichte in Sachen Vergebung. Ich möchte einen ganz klassischen Text zum Thema Vergebung vorlesen aus Matthäus 18, Verse 21 bis 35. Matthäus 18, 21 bis 35. Und ich lese noch den Vers, der davor steht. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte, sagt Jesus. Und dann geht's los. Da fragte Petrus: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist siebenmal denn nicht genug? Nein, antwortete Jesus, nicht nur siebenmal. Es gibt gar keine Grenze. Du musst bereit sein, ihm immer wieder zu vergeben. Dann erzählt Jesus ein Gleichnis. Man kann das Reich Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil des Geldes zu bekommen. Sklaverei. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, ging er zu einem Mitarbeiter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete, packte ihn und schrie: Bezahl jetzt endlich deine Schulden! Da fiel dieser Arbeiter vor ihm nieder und bettelte: Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten und ließ ihn ins Gefängnis bringen, bis er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Mitarbeiter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Der König ließ den Mann, dem er die Schulden erlassen hatte, zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein hartherziger Mensch! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit deinem Mitarbeiter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Das Gleiche wird mit euch geschehen, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben, sagt Jesus. Unglaublich. Wie kann man so unbarmherzig, so hartherzig sein? Diese Entrüstung der Kollegen können wir nachvollziehen über diesen Verwalter und dessen Reaktion auf den Mitschuldner. Aggressiv, gewalttätig, unbarmherzig hat er den Schuldner gepackt, ihn angeschrien und ins Gefängnis werfen lassen. Wie gut, dass das nur ein Gleichnis ist, was Jesus erzählt und nicht der Wirklichkeit entspricht, oder? Es ist doch kaum vorstellbar, dass jemand, dem ein niemals rückzahlbarer Schuldenberg erlassen wurde, einen kleinen Schuldner, der ihm etwas schuldet, so brutal behandelt. Oder? Am Anfang dieses Gleichnisses steht eine Frage im Jüngerkreis. Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist siebenmal denn nicht genug? Petrus ist sich nicht so sicher, ob die Vorgabe, also diese siebenmal, noch gültig ist, denn es könnte ja sein, dass man durch das, was man mit Jesus erlebt, auf einmal andere Größenverhältnisse kennenlernt und es etwas anderes zur Vergebung zu sagen gibt, als das, was Jesus so sagt oder die Bibel sonst bisher gesagt hat. Die Antwort, die Jesus dann gibt, überrascht. Wenn es um das Vergeben geht, überschreitet Jesus jedes bis dahin bekannte Maß. Jesus ist maßlos, wenn es um Vergebung geht. Er geht weit darüber hinaus. Petrus hätte gerne eine Grenze gehabt. Abzählbare Vergebungseinheiten. so 7 Bonuspunkte, die man dann vergeben kann, wenn man jemandem vergibt. Und irgendwann ist die Bonuspunktekarte dann leer, alles weggepickt. Und dann ist auch genug mit vergeben. Nach 7 Mal ist dann eben ein Ende erreicht, weil der Vorrat alle ist. Danach gibt's keine Vergebung mehr. Obwohl, selbst die 7 Mal, von denen Petrus hier spricht, sind schon mehr als üblich damals. So 2 bis 3 Mal war das Maß des Vergebens zur Zeit Jesu. Wenn man 2 bis 3 Mal jemandem vergeben hatte, dann war auch genug. Und Petrus hatte schon gemerkt, Jesus setzt die Maßstäbe ein wenig höher an. So 7 Mal, heilige Zahl, dann ist auch genug. Nein, Jesus legt noch weit mehr nach. Er übertrifft damit alles, was man sich vorstellen kann. Nicht nur 7 Mal. Es gibt keine Grenze. Du musst bereit sein, ihm immer wieder zu vergeben. Unbegrenzt vergeben? Kann man das? Kann man dieses Vergeben sollen denn nie loswerden und nie abschließen? Und dann erzählt Jesus eben dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Verwalter, der Vergebung in einem unvorstellbaren Ausmaß bei sich selbst erfährt und dennoch erbarmungs- und vergebungslos bleibt, weil er selbst nicht vergibt. Worum geht's Jesus eigentlich in diesem Gleichnis? Petrus, die Jünger und wir haben eine Riesenschuld vor Gott. Das macht Jesus uns am Anfang mit diesem Gleichnis sofort deutlich. Wir sind Gott einen Betrag schuldig, der unsere eigenen Vorstellungen übersteigt, weil wir längst die Kontrolle über das verloren haben, woran wir schuldig geworden sind. Das bemerkt man im Alltag kaum. Man bemerkt im Alltag kaum die Höhe der eigenen Schulden. Aber am Tag der Abrechnung, an dem alles deutlich wird, dann, wenn wir dem Herrn und König ganz nahe kommen, vielleicht nicht erst am Tag des letzten Gerichts, da wird sowas deutlich, wie die Schulden sind, die sich so im Alltag nebenbei anhäufen. Ich glaube, dass es manchen Schuldenstaaten in Europa ähnlich gegangen ist. Man hat es nicht gemerkt. Man hat gelebt, sich abgesichert, das Leben gestaltet und genossen. Die Schulden sind mehr geworden und jetzt kommt der große Knall. Jetzt kommt ein Tag, an dem es sehr ernst wird. Unsere Schuld gegenüber Gott wird deutlich, wenn wir erkennen, wie heilig Gott ist. Wenn uns klar wird, wie Gott sich unser Leben eigentlich gedacht hat und was wir daraus gemacht haben. Unsere Schuld gegenüber Gott wird dann deutlich, wenn wir entdecken, wie viel Hass, wie viel Wut, wie viel Neid und Geiz, wie viel Gleichgültigkeit und Ichsucht in uns stecken. Wie viel Selbstgerechtigkeit und Kritiksucht, dann wird das deutlich. Und wer erkennt, dass er Gott gegenüber ein unbeschreiblich großer Schuldner ist, sagt, so wie Petrus in der ersten Begegnung mit Jesus, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das wird dann deutlich. Interessant ist nur, wie Jesus dann handelt. Jesus geht nämlich nicht weg. Jesus geht nicht weg, auch wenn wir am liebsten wegschicken würden, weil wir ihm so, wie wir sind, nicht begegnen können. Jesus geht nie weg, wenn wir ehrlich werden und uns unserer eigenen Abgründe, unserer Schuld bewusst werden. Jesus lässt sich nicht loswerden. Jesus bleibt, wenn wir entdecken und erschrecken, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus geht nicht weg, er bleibt und er beauftragt uns sogar, so wie seine Jünger damals, dass wir seine Nachfolger sind und seine Beauftragten werden. Das ist enorm. Das traut Jesus uns zu. Und dann merken wir, wenn wir mit Jesus leben, bei Jesus zählt nicht meine Leistung, meine Selbstdarstellung und meine Fähigkeiten, sondern allein sein Erbarmen und die Vergebung meiner Schuld, die er mir gewährt. Aber wie groß können unsere Schulden gegenüber Gott sein? Kann man das irgendwie beschreiben? Ich glaube, man sieht es, wenn man Jesus anschaut. Die Person Jesu, sein Verhalten, sein Leben, sein Einsatz, seine Gnade und seine Wahrheit, die offenbaren die wahren Maßstäbe, die Gott an unser Leben als seine Nachfolger anlegt. Blick auf Jesus merken wir, wer wir sind. Und wer Jesus ehrlich anschaut, nimmt auch die eigene Schuld ehrlich wahr. Und Jesus hält das aus. Jesus geht eben nicht weg, sondern bleibt da. Aber es beginnt bei mir selbst mit der eigenen Scham. Wer sich schuldig fühlt, der spürt, dass das Leben in Unordnung geraten ist, dass er sich selbst und auch Gott entfremdet ist. Und wer sich schuldig fühlt, sehnt sich danach, den zerrissenen Lebenszusammenhang wiederherzustellen. Doch wie geht das? Was kann ich tun? Kann ich versuchen, alles wieder gut zu machen? Brauche ich nur mehr Zeit? Das, was der Verwalter, der so ganz viele Schulden hat, tut, ist ganz einfach und doch so schwer. Er wird zum Bettler. Ein Verwalter mit ganz vielen Schulden wird zum Bettler. Er bettelt. Darin ist er vorbildlich, der hochverschuldete Verwalter. Er fällt vor dem König nieder und er fleht den König an: Herr, hab noch etwas Geduld. Ich will ja alles bezahlen. So bettelt er. Der König soll Geduld haben, damit der Schuldner mehr Zeit hat, um die Schulden zu bezahlen. Eine verständliche Bitte gilt auch in manchen Ländern der EU. Wie ähnlich sind doch da auch manchmal unsere Bitten. Wir sagen: Herr, ich brauche noch Geduld. Hab Geduld mit mir. Gib mir noch mehr Zeit, Dinge zu verändern. Und dann wollen wir es schaffen. Dann brauchen wir nur etwas mehr Zeit, weil wir meinen, unsere Schulden vor Gott abbezahlen zu können. Durch das Gute, was wir dann tun, um das Böse zu kompensieren. Das Gleichnis, was Jesus hier erzählt, sagt, es ist aussichtslos. Es wird nie funktionieren. So etwas ist aussichtslos. Die Schulden können nicht durch noch mehr Zeit beglichen werden. Das geht sich eben nicht aus. Der König weiß, so viel Zeit und Leistung gibt es nicht, um die unermesslichen Schulden jemals begleichen zu können. Und deshalb tritt der König jetzt in Aktion. Er greift zum einzig wirksamen Mittel im Umgang mit dem Schuldner und den Schulden. Er gibt dem Verschuldeten nicht nur Zeit, sondern er lässt ihm alle Schulden und entlässt ihn in die Freiheit. Er erlässt ihm alle Schulden und entlässt ihn in die Freiheit, eine neue Zeit. Die Zeit der Vergebung. So ist Vergebung. Und so ist auch unsere Situation vor Gott, wenn wir uns Gott stellen. Einerseits sind wir vor Gott hochverschuldet, sind gefangen in der Schuld und müssen Bettler werden, mit der Bitte um Zeit, um Aufschub. Und gleichzeitig merken wir, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Deshalb müssen wir Vergebung erfahren. Begnadigt werden, entschuldet werden, befreit werden, in eine neue Freiheit entlassen. Die dann aber auch gestalten. Jesus macht an vielen Stellen im Neuen Testament deutlich, dass Gott uns nicht bei unserer Schuld behaften, so festnageln, anketten will, mit dieser schweren Kugel und der Kette, sondern uns von ihr befreien will. Das ist Evangelium, gute Nachricht von Jesus. Wer nur von Schuld spricht, lädt Menschen Lasten auf. Wer aber von Vergebung spricht, nimmt Menschen die Last und verhilft ihnen zum aufrechten Gang. Das ist Vergebung. Und so geht der Mensch, dem unermesslich große Schuld vergeben ist, damit aufrechtem Gang in die Zukunft. Oder, das geschieht hier, zu einem Mitarbeiter. Zu einem Mitarbeiter, dem einen kleinen Betrag schuldet. Mit aufrechtem Gang. Eigentlich wäre ja jetzt Jubel und Feier angesagt. Jetzt müsste die Party starten. Die Schulden sind wirklich erlassen. Jubel. Unfassbare Freude über so viel unverdiente, unermessliche Gnade, Freiheit und Vergebung. So geht der Mensch, dem unermesslich große Schuld vergeben ist, mit aufrechtem Gang zu seinem Mitarbeiter. Denn da gibt es ja noch diesen kleinen Schuldner. Aus der fetten roten Zahl meiner Schulden ist eine schwarze Null geworden. Aber das ist ja immer noch kein Plus. Das liegt ja beim anderen, das hole ich mir da auch zurück. Wie kommt man von einer Null zum Plus zum Gewinn? Könnte es nicht eine Win-Win-Situation für den großen Schuldner sein, durch einen radikalen Schuldschnitt alles erlassen zu bekommen und gleichzeitig die Schulden beim anderen einzutreiben, um wieder Kapital zu haben? Eigentlich eine geniale Idee. Du bist mir etwas schuldig. Her damit! Bist mir schuldig, Liebe, Hilfe, einen Anruf. Und du hättest mich ja schon längst um Vergebung bitten müssen. Oder du hättest dich um mich kümmern müssen. Du schuldest mir eine Antwort. Du schuldest mir Anerkennung. Du schuldest mir Zeit. Du schuldest mir Mühe, ich hab's verdient. Und du hättest mir Recht geben müssen. Ich Er hatte doch recht, oder? Das könnte man noch beliebig fortsetzen. Wir wissen selbst nur allzu oft, was wir bei anderen einzufordern haben, was sie uns schuldig sind. Daran können wir äußerst unbarmherzig sein. Wir jagen den anderen auf welche Weise auch immer. Und wenn wir ihn dann zur Strecke bringen, dann packen wir ihn an der Kehle, würgen ihn, stellen ihn vor anderen bloß und drohen ihm. Denn wir sind ja im Recht. Der Verwalter, der den kleinen Schuldner packt und würgt, war tatsächlich im Recht. Er durfte diesen Schuldner ins Gefängnis werfen, bis er alles bezahlt hätte. Das ist völlig normal, was der da tut, nach rechtlichen Grundsätzen. Und immer wieder ist es auch in christlichen Kreisen zu entdecken, dass wir so viel Recht haben und so wenig Erbarmen. Dass wir einen Anspruch darauf haben, dass jemand uns um Vergebung bittet und vergessen, welche Riesenschuld uns durch Gott vergeben ist. Ich glaube, wie viel wir selbst von dieser großen Vergebung begriffen haben und neu begreifen, das zeigt sich nicht in theoretischen Bekenntnissen unserer Schuld, sondern im vergebenen Umgang. An der Stelle wird es deutlich. Das andere ist Theorie und theologische Richtigkeit. Aber es geht ums Leben. Wir verhalten uns Gott gegenüber übrigens manchmal nicht als Gläubige, sondern als Gläubiger. Als ob Gott uns etwas schuldig sei. Voltaire hat mal gesagt, Gott wird mir vergeben, das ist sein Metier. Gott wird mir vergeben, das ist sein Metier. Voltaire hat es damals als gottloses Wort gemeint, die Vergebung durch Gott verhöhnt. Ich möchte es mal positiv deuten und hören. Gott wird mir vergeben, das ist sein Metier. Das heißt, Gottes Wille, Schuld zu vergeben, ist nicht nur eine unter vielen göttlichen Eigenschaften, sondern macht die Mitte des Wesens Gottes aus. So wie die Schuld des Menschen nicht etwas am Menschen ist, sondern die ganze Person betrifft. Das heißt, Gottes Wille zu vergeben ist das Zentrum des Evangeliums der guten Nachricht von der Liebe Gottes zu uns. Und doch gibt es dann viele Rechtgläubige, die im Recht sind und andere zur Rechenschaft ziehen, weil sie sich als Richter aufspielen und ein vernichtendes Urteil über andere aussprechen. Aber eigentlich sind diese Richter selbst hochverschuldet und leben als Begnadigte nur von der Vergebung. Vielleicht haben sie das vergessen oder selbstverständlich genommen. Ich glaube, dass manche Unbarmherzigkeit zwischen Menschen mit falscher Selbsteinschätzung zu tun hat. Wir verhalten uns dann als Gläubiger, obwohl wir Schuldner sind. Wir drehen es uns zurecht, wie es uns passt, weil wir dann im rechten Licht erscheinen. Ich denke, dass nur wer sich als begnadigter Schuldner vor Gott sieht, der wird vergebend und barmherzig mit denen umgehen, die ihm selbst etwas schulden, die an ihm schuldig geworden sind. Wenn man sich als begnadigter Schuldner sieht, dann darf man glauben, dass Gott Schuld vergibt. Und dadurch wird man in der Lage sein, barmherzig und vergebend mit anderen umzugehen, die uns etwas schulden oder schuldig geworden sind an uns. Gott hat auch eine Erwartung an den Verwalter. Der König wendet sich ja dem Verwalter dann zu und fragt ihn, hättest du nicht auch Erbarmen haben können mit deinem Kollegen? So wie ich Erbarmen mit dir gehabt habe. Schließlich wird der unbarmherzige Verwalter bestraft. Und Jesus wendet das Ende dieser Geschichte auf seine Jünger an. Da verlässt er das Gleichnis. Er sagt, so wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht vergebt. Durch die Vergebung meiner eigenen Schuld geht mir Gottes Wahrheit über mich auf und ich werde frei. Gerade weil ich mich angenommen weiß, wie ich bin, muss ich nicht so bleiben, wie ich bin, sondern fange an, mich zu ändern. Das ist und bleibt eine Herausforderung, wenn man diesen Worten Jesus begegnet. Und die Bitte im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ist keine Entsprechung, kein Geschäft auf Gegenseitigkeit, ist auch kein Vorbehalt, keine Vorbedingung, sondern eigentlich ein Versprechen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, sein Versprechen. Kein aufeinanderfolgendes, nachträgliches, sondern ein gleichzeitiges Versprechen. Das heißt, Die wechselseitige Vergebung zwischen Menschen ist eigentlich nur eine Wirkung, die mit der Vergebung Gottes an uns einhergeht, davon nicht zu trennen ist. Vergebung ist so, wie wenn die Mauer, die zwischen Gott und uns steht, umgewandelt wird in eine Brücke. Die Mauer, die Menschen trennt, wird zerschlagen durch Vergebung und Menschen kommen durch eine Brücke zueinander. Und diese Brücke kann auch die Gemeinschaft ertragen. Mauern abbauen heißt vergeben und selbst auch Vergebung erfahren. Und dann, wenn man diese Brücke hat zu Gott und zueinander, beginnt ein neuer gemeinsamer Weg. Ein Weg, der von der Vergebung getragen und gekennzeichnet ist. Ich möchte an dieser Stelle schließen und auf etwas hinweisen. Am Ausgang unten, wenn wir nachher gehen, finden wir einen Korb mit Steinen. So wie hier unten. Jede Menge. Bitte greift zu. Nehmt euch solch einen Stein oder mehrere mit. Und dann überlegt mal, ist dieser Stein vielleicht ein Symbol für eine Mauer, die zwischen dir und Gott steht? Die abgebaut werden muss durch Vergebung. Du sagst, Herr, vergib mir meine Schuld. Und Jesus geht nicht weg, sondern bleibt bei dir. Vielleicht sind diese Steine auch Elemente für eine Brücke zwischen dir und dem anderen, wo man anfängt zu bauen. Manches wird vielleicht noch nicht tragen, doch erst mal einstürzen. Aber an dieser Stelle geben wir bitte nicht auf. Bitte greift zu, nehmt diese Steine mit als Erinnerung, was Vergebung bedeutet. Oder wenn diese Steine ein Symbol für euch sind, das ist Schuld, die mich belastet, die loslassen, abgeben, fallen lassen, wegwerfen, wirklich vergeben. Oder wenn dieser Stein für einen Menschen steht, der dir zur Plage wird, auch den freigeben, sagen, das soll mich nicht mehr belasten, mir nicht mehr das Leben schwer machen. Und noch etwas. Unten liegt auch ein Gästebuch. Wir sind alle heute Gäste hier im Haus Gottes. Wenn ihr mögt, tragt euch ein, dass diese Woche einen guten Abschluss findet mit unseren Kommentaren zur Vergebung. Amen.